Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir stellen uns heute unter ein Wort aus dem Matthäusevangelium, und zwar Matthäus Kapitel 26, die Verse 36 bis 46. Matthäus 26, die Verse 36 bis 46. Das ist die Begebenheit von Jesus in Gethsemane. Da kommt Jesus mit ihnen, also mit den Jüngern, zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hierhin, während ich weggehe und dort bete. Da nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich, und er fing an, betrübt zu werden. Und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter. Er warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus: Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kommt und findet sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Und dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen: Schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe, und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, beim Vorbereiten auf diese Predigt erinnerte ich mich an eine Begebenheit, die schon ungefähr 15 Jahre zurückliegt, vielleicht sogar noch länger. Ich war damals ziemlich neu Dozent, und meine Vorlesungen begannen immer am Montagnachmittag. Und am Vormittag fanden gewöhnlich keine Vorlesungen statt. Ich hatte also jeweils die ersten Vorlesungen in der Woche. Und in einem Semester geschah es nun, dass zwei Studenten ziemlich regelmäßig und beharrlich zu spät kamen. Immer so 5 Minuten, manchmal 7 Minuten, aber immer so, dass es einfach störte, denn man hatte gerade angefangen. Und als es mir dann zu bunt wurde, dann rief ich sie nach einer Lehrveranstaltung zu mir und sprach sie diesbezüglich an. Und zunächst versuchten sie, Ausflüchte zu machen. Und als sie merkten, dass ich das nicht so überzeugend fand, weil es eben schon häufiger vorgekommen war, zuckte einer mit den Schultern und sagte, etwas grinsend dabei, Sie wissen doch, Herr Klautke, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Der Student zitierte ein Wort des Herrn. Hat er nicht recht? War ich nicht so streng, zu autoritär, als ich die beiden Studenten zur Rede stellte? Schließlich hatte doch der Herr hier in unserem Abschnitt das Gleiche über seine Jünger gesagt. Wir lasen es gerade in Vers 41. Aber ihr Lieben, es gibt einen Unterschied. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was mir seinerzeit der Student sagte und dem, was der Herr hier sagt. Und der Unterschied, der besteht in Folgendem. Der Herr sagte dieses Wort im Wissen um den Menschen, um seine Schuld, um seine Schwachheit und insofern aus Beklommenheit, aus Trauer um den Menschen. Und der Student, er gebrauchte die gleichen Worte, aber er gebrauchte sie aus, soll ich sagen, Zynismus, Ironie. Aber sprechen wir heute Morgen nicht in erster Linie über die Schwachheit der Jünger, die uns hier auch vor Augen gestellt wird, sondern, das fällt ja auch auf in unserem Abschnitt, über die Schwachheit unseres Heilandes. Ist das nicht vielleicht noch auffälliger? Nicht wahr? Die Geschichte, wenn wir sie so einmal an uns vorüberziehen lassen, sie kennt viele mutige, tapfere Männer und Frauen. Denken wir an Kriegszeiten. Was haben da nicht Menschen alles ausgehalten, durchgestanden? Erinnern wir uns an die Umbruchszeit in Osteuropa. Todesmutige Menschen, die den Panzern trotzten. Auch die Kirchengeschichte, sie berichtet uns von Menschen, die dem Tod ins Auge zu sehen wagten. Etwa von Luther wird berichtet, dass ihm geraten wurde, nicht nach Worms zu gehen zum Kaiser. Sei zu gefährlich, lebensgefährlich. Luther, erinnere dich doch daran, dass freies Geleit auch einst seinem Johann Huss zugebilligt wurde. Und er endete auf dem Scheiterhaufen. Und darauf soll Luther geantwortet haben, auch wenn es in Worms so viele Teufel gibt, wie Dachziegel auf den Dächern der Stadt, ich werde dennoch gehen. Das war ein Wort des Glaubens, Auge in Auge mit dem Tod. Von der Königin Esther lesen wir, dass sie ihr Leben auf das Spiel setzte mit den Worten, komme ich um, dann komme ich um. Welch ein Mut, welch eine Courage hier am Rande des Abgrundes. Und vielleicht wenden wir ein, nun ja, aber diese Leute konnten immerhin noch irgendwie hoffen, dass alles gut geht. Und überhaupt ist nicht Mut vielfach auch Ausdruck von Naivität, von Optimismus, sozusagen etwas für Stuntmänner. Aber denken wir auch einmal an die drei Freunde Daniels. Sie wussten mit Sicherheit, dass der Tod auf sie wartete, wenn sie nicht vor dem großen Bild von Nebukadnezar auf die Knie sinken. Doch ohne Zögern sind sie bereit, den Tod auf sich zu nehmen und in den feurigen Ofen hineinzugehen. zweifellos Ausdruck von Glaubensmut. Das waren Männer, oder denken wir an Esther, auch Frauen mit Courage. Und das selbst angesichts des Todes. Wenn wir das hier mit Jesus vergleichen, dann scheint es so zu sein, dass er von einer ganz anderen Sorte ist. Wir sehen ihn hier vor der Gefangennahme und vor seinem Kreuzestod. Und da steht er nicht aufrecht. Wie Luther, wie Esther, wie Sadrach, Mesach und Abednego. Jesus ist hier im Garten Gethsemane betrübt, tief betrübt, zu Tode betrübt, verängstigt und innerlich zerschmettert. Es heißt hier, er fiel auf sein Angesicht, er warf sich auf sein Angesicht, mit anderen Worten, er liegt hier flach auf dem Boden, betet: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. In unserer Zeit wird der Sohn Gottes, wird Jesus häufig gleichgestellt mit einem Märtyrer. Derartiges Gedankengut spielt tatsächlich eine große Rolle in der gegenwärtigen Theologie über die Auferstehung. Auferstehung gilt dann als eine Chiffre für die Aufnahme des gerechten Märtyrers, des gefolterten Gerechten in den Himmel. Sein Mut, er wird dann im Himmel belohnt. Aber abgesehen von der falschen Lehre über die Auferstehung, liegt hier auch ein falsches Denken über das Leiden unseres Heilandes vor. Ja, Jesus hat gelitten, aber er hat anders gelitten als sein Märtyrer. Das hat ja schon seine Volksgenossen so ungemein geärgert. Nicht wahr? Wäre er ein Märtyrer gewesen, etwa ein Märtyrer angesichts der Römer, einer, der sich erhebt, der sich stellt gegen die Römer, der dann vielleicht untergeht. Nun, das hätte man schätzen können. Ja, nehmen wir an, er wäre ein Selbstmordattentäter. Das hätte Eindruck gemacht. Aber das alles tut er gerade nicht. Und genau das nimmt man ihm übel. Mit all seinen Möglichkeiten unternahm er nichts gegen die Feinde seines Volkes. Und darauf angesprochen, da bezeichnet er sich als sanftmütig. Aber was ist das für ein Mut? Sanftmut. Sehen Sie, alle diese Fragen können uns auf uns einstürmen, wenn wir hier im Evangelium auf den Bericht über die Ereignisse im Garten Gethsemane stoßen. Gethsemane, das ist das Eintrittstor in seine Gefangennahme. Und da ist er in Schmerz gekrümmt, zerschlagen. Da liegt er auf seinem Angesicht und betet, verängstigt und bestürzt. Scheint es nicht manchmal so, dass im Lauf der Kirchengeschichte durch die zahllosen Predigten und durch all die Gemälde, die wir sehen, und durch die vielen Kantaten, die wir hören oder gehört haben, das Leiden Christi doch irgendwie zu etwas Heldenhaftem emporstilisiert worden ist? Und dann noch die Filme. Prägen sie nicht unser Bild von dem, was dort auf Golgatha geschehen ist? Gefoltert. Furchtbar gefoltert. Eigentlich ist es doch irgendwie eine gewaltige Geschichte geworden, die sich Menschen gerne anschauen. Zumindest um einen Schauer davon zu bekommen. Aber Jesaja sagt, es ist gar nicht mit anzusehen. Eigentlich sollte man wirklich seinen Blick abwenden. Sehen Sie, genau das sehen wir hier in Gethsemane. Und mal ehrlich, wer schaut schon gerne hierhin? Wer findet das schön oder beeindruckend oder anziehend, wie auch immer? Jesus in maßloser Angst und Bestürzung. Er sucht Unterstützung bei seinen Freunden. Bleibet hier, wachet mit mir. Und die Jünger, sie wenden sich ab, sie schlafen. Nicht davor haben sie wenigstens noch ihrem Meister aufmerksam zugehört, wenn der Herr die 12 unterwies. Das war immerhin noch interessant. Aber jetzt schlafen die Jünger ein. Das, was hier geschieht, das bringt für sie nichts. Es lohnt sich nicht, in dieser Stunde aufzumerken und wach zu bleiben. So meinen sie jedenfalls. Aber er wird irgendwie durch ihren Schlaf auch verachtet. Seine Jünger, sie halten es nicht für wert, jetzt mit ihm zu wachen oder gar für ihn zu wachen. Aber das Wort Gottes, dieses zweischneidige Schwert, es sagt uns, Vorsicht, pass auf. Das steht deswegen in den Evangelien, damit ihr darauf Acht gebt. Und nun die Frage, was ist hier denn eigentlich passiert? War Jesus hier ängstlich bestürzt angesichts der Menschen? Gerät er hier in Panik, weil sich da aus der Ferne mit Schwertern und Stöcken bewaffnete Kriegsknechte nähern? Ist das der Grund? Nun, ganz zweifellos sah der Herr die Soldateska der hohen Priester herankommen, bevor es die Jünger realisierten. Denn seine göttlichen Augen sehen in die Dunkelheit und kennen und wissen das, was da kommt. Aber, nein, es sind nicht die Soldaten, die ihn hier in Angst und Schrecken versetzen und ihn dort im Garten Gethsemane kriechen und weinen lassen. Auf das Ausgeliefertwerden durch die Menschen hatte sich Jesus schon länger eingestellt. Die Jünger, sie wollten nichts davon wissen. Herr, dir geschehe das nur nicht. Aber Christus, er wusste das. Er unterwies seine Jünger und zwar sehr ruhig. Es ist notwendig, dass ich nach Jerusalem hinaufgehen muss und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden muss. Matthäus 16, Vers 21. Und als die Soldaten dann wenige Zeit danach kommen, da steht Jesus auch aufrecht und er gibt Antwort. Er hatte die Macht, sie mit einem Wort zu Boden fallen zu lassen. Und das lässt er sie auch merken. Und als dann seine Jünger die Flucht ergreifen, lässt er sich die Stricke um seine Arme binden und abführen. Wie ein Schwerverbrecher. Nein, es sind nicht die Soldaten, die die Ursache dafür sind, dass Jesus hier im Garten von Gethsemane so betrübt, so bis zum Tode betrübt ist. War es dann vielleicht der Tod, der ihn aus seinem seelischen Gleichgewicht brachte? Blickt er voraus auf seinen Tod und brach deswegen sein Schweiß wie Blutstropfen aus, wie es Lukas uns berichtet. War das der Grund für die scheinbaren Panikattacken hier? Nicht wahr? Wir können in Panik geraten, wenn wir vernehmen, dass wir selbst eine tödliche Krankheit bekommen haben. Oder dass ein lieber uns nahestehender Mensch von einer solchen Krankheit getroffen ist. Oder er einen schweren Unfall ganz plötzlich gehabt hat. Aber nein, es ist auch nicht der Tod, der unseren Heiland hier in Gethsemane so in Angst und Schrecken versetzt. Lange vorher hatte er bereits seinen Tod verkündet. Und er hatte sich bereit erklärt, dieses Sterben auf sich zu nehmen. Gerade deswegen war er ja nach Jerusalem gezogen. Und als er am Kreuz auf Golgatha hängt und dann die Stunde seines Todes anbricht, da ruft er aus: Es ist vollbracht. Jesus, er starb mit dem Mut eines Mittlers. Ohne Angst gibt er sein Leben ab. Es ist vollbracht. Aber was ist nun der Grund für das, was wir hier in Gethsemane lesen? Der Grund für diese Angst, für diese Bestürzung, dass unser Herr und Heiland hier auf sein Angesicht fällt und gleichsam auf dem Boden dort im Garten Gethsemane entlang kriecht. Er nennt ihn selbst. Und wir sollten genau lesen. Er spricht nämlich hier von dem Kelch. Vater, lass den Kelch vorbeigehen, wenn es möglich ist. Jesus sieht also in diesen Minuten, in dieser Zeit, einen Kelch vor sich. Und er bittet darum, dass dieser, wenn es möglich ist, an ihm vorübergeht. Was ist denn dieser Kelch? Und der Kelch, das ist die zerstörte Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. In diesem Moment, als der Herr dieses bittet, als der Herr sich im Flehen an den Vater wendet, da ist es noch die ungestörte Gebetsbeziehung zu seinem Vater. Er spricht wie ein Kind zu seinem Vater: Vater, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Was heißt das? Jesus sieht hier gleichsam die Vaterhand. Gott, sein Vater, der ihn nun verlassen wird. In der Hand dieses Vaters sieht er den Kelch. Dieser Kelch, der ihm dargereicht wird. Und was in diesem Kelch ist, das, ihr Lieben, das macht ihn über jedes Vorstellungsmaß hinaus ängstlich und versetzt ihn in Schrecken. Was ist mit Kelch gemeint? Kelch wird häufig im Alten Testament schon verwendet, und zwar dann, wenn es um den heiligen Gott geht, der einen Becher seines Zornes, seines heiligen Zornes darreicht. Ich nenne mal zwei Stellen. Einmal Psalm 75, die Verse 8 bis 9. Dort lesen wir: Gott ist der Richter. Den einen erniedrigt, den anderen erhöht er. Denn ein Kelch oder ein Becher oder ein Kelch ist in der Hand des Herrn gefüllt mit schäumendem Würzwein, davon schenkt er ein. Sogar seine Hefen müssen schlürfen und trinken, alle Gottlosen auf Erden. Und noch eine Stelle, Jeremia Kapitel 25, Vers 15 folgende, wo wir Folgendes lesen. Denn so sprach der Herr, der Gott Israels, zu mir. Nimm diesen Kelch voll Zornwein aus meiner Hand und gib ihn allen Völkern zu trinken, zu denen ich dich sende, damit sie trinken und taumeln und sich wie toll gebärden vor dem Schwert, das ich unter sie sende. Und genau so haben wir auch hier diesen Kelch, diesen Becher, den dort Gott darreicht, zu verstehen, als einen Kelch des Zorns, des gesamten Zornes Gottes über die Sünde von dir und mir. Wie ist es möglich, dass der Vater dem Sohn diesen Kelch darreicht? Jesus ist doch gerade der Gerechte, der keine Sünde hat. Er lebte doch aus dem Willen des Vaters. Wenn also jemand auf der Erde war, dem dieser Becher nicht zustand, an dem der Becher vorübergehen kann, ihr Lieben, dann ist es doch Jesus. Und in diesem Becher, da ist der gesamte Zorn Gottes über die Sünden der ganzen Welt vereinigt. Und genau damit muss der Mittler, muss der Sohn Gottes hier fertig werden. Damit, mit unserem Gift, in diesem ihm dargereichten Kelch. Anders gesagt, in jener Nacht, als Jesus so tief verängstigt war, wie wir es hier lesen, so bestürzt war, einen so innerlich zerschmetterten Eindruck auf uns macht, da hat er unsere, deine und meine abgrundtiefe Verdorbenheit gepeilt. Da hat er die abgrundtiefe Verdorbenheit in unserer Seele und in unserem Herzen gesehen. Und genau davor schreckt der Herr hier zurück. Ich will in diesem Zusammenhang einmal hinweisen auf ein Wort aus dem Römerbrief. Im Brief an die Römer schreibt der Apostel Paulus einmal, und zwar in Kapitel 5, dass Gott seine Liebe bewiesen hat darin, dass er seinen Sohn für uns dahingegeben hat, als wir noch Sünder waren. Und Paulus sagt, das ist einzigartig. Und dann heißt es weiter, und vielfach liest man dann nicht weiter. Denn dann stellt Paulus folgende Fragen. Wer wagt es, für einen Gottlosen zu sterben? Für einen Gerechten wird man wohl zu sterben wagen. Was heißt das? Bitte achten wir einmal genau darauf, was Paulus hier sagt. Es geht bei dem, für einen anderen zu sterben wagen, nicht um den Todesmut. Der ist, wenn ich es für einen Gerechten tue, das Gleiche wie für einen Ungerechten. Sondern es geht um etwas anderes. Es geht darum, wagst du, für einen anderen vor Gott zu erscheinen? Wer wagt das denn? Und das bei einem Gottlosen. Mal konkret. Würdest du es wagen, um stellvertretend, sagen wir, für Saddam Hussein einzustehen? Oder stellvertretend für Kinderschänder wie den belgischen Dutroit? Würdest du für sie vor Gott erscheinen? Darum geht es bei dem für den anderen zu sterben wagen. Nicht wahr? Und da schrecken wir zurück. Aber genau das ist es, worum es hier in Gethsemane geht. Es hat unserem Herrn nie an Mut, an Wagemut gefehlt. Als er Auge in Auge stand mit den Theologen, mit den Pharisäern und Schriftgelehrten seiner Zeit. Denken wir selbst in Nazareth, war er nicht mutlos, als seine Bekannten, seine ehemaligen Nachbarn, seine Familienangehörigen ihn an den Abgrund der Stadt führten und ihn hinabstürzen wollten. Da ging er durch ihre Mitte hindurch, sehr souverän. Denken wir an das Geschehen, als er in der Wüste dem Satan allein gegenüberstand. Nein, es geht bei allem nicht um eine Frage des Mutes, nicht um eine Frage der Courage. Das kann man vielleicht noch in einem Film abbilden. Nein, es geht um etwas völlig anderes. Bei Golgatha geht es darum, und das macht uns Gethsemane deutlich, dass der Vater dem Sohn den Kelch seines Zornes über unsere Sünde darreicht. Und als der Herr diesen Kelch sieht, als der Herr uns so sieht, wie wir in den Augen des heiligen Gottes sind, da wankt er und da schreckt er zurück. Nicht ähnlich wie ein Mensch, vor dem zurückschreckt, was abstoßend ist, was in ihm Widersinn hervorruft. Von daher kann selbst bisweilen unter uns Menschen mal so etwas auftauchen wie das Gefühl des Abgestoßenseins von jemandem, des Ärgers, des Ekels. Nicht etwa, wenn wir mit einem gewissenlosen Menschen, dem wir vertraut haben, konfrontiert werden. Oder wenn wir irgendwo lesen oder hören oder sehen, was Menschen sich für furchtbare Folterungen für andere Menschen ausdenken, für Gemeinheiten. Ja, da kann auch in uns ein Gefühl des Abgestoßenseins aufkommen. Aber nicht wahr, im Allgemeinen haben wir dieses nicht im Blick auf andere Menschen. Etwa wenn wir mit unserer Familie, mit unseren Freunden, mit unseren Bekannten zusammen sind, dann darf eigentlich ein solches Gefühl auch keine Rolle spielen, denn wie sollten wir sonst mit anderen Menschen überhaupt zusammenleben? Es geht gar nicht anders, aber es ist auch ein Zeichen dafür, wie oberflächlich, wie an der Oberfläche wir leben. Und wie erhellend ist es da, wie Jesus auf den Kelch, den der Vater ihm darreicht, reagiert. Er ist bestürzt, er ist innerlich zerschmettert und der Herr liegt flach auf dem Boden, auf seinem Angesicht. Und da sieht er uns. Wir. Wir sind es, die ihn so bestürzt gemacht haben. Wir sind es, die dafür verantwortlich sind, dass er so auf dem Boden des Gartens Gethsemane entlang kriecht. Und so können wir uns auch selbst sehen. Vielleicht ein mattes Bild davon ist, wie ein Kind sich selbst kennenlernt, wenn es seine Mutter über es selbst weinen sieht. Und entsprechend können wir lernen, wer wir selbst sind, wenn wir hier nach Gethsemane blicken. Denn nun bekommen wir wirklich einen Blick für das, was auf Golgatha geschehen ist. Und da müsste uns eigentlich nur ein Ausruf über die Lippen kommen. Herr, ist es wirklich so schlimm mit mir? So furchtbar? Hier lernen wir, was wir wert sind für Gott, vor Gott. Tränen, Schweiß, das Zurückschrecken des heiligen Sohnes Gottes, des Gerechten. Hier in der Mitte der Zeit, da wird selbst dem Sohn Gottes der Abgrund der Sünde der Menschheit, soll ich es sagen, fast zu viel, fast zu mächtig. Das ist die Stunde der Finsternis, so sagt Jesus. Im Lukas-Evangelium wird uns das überliefert. Vater, lass diesen Kelch des Zorns vorübergehen, wenn es möglich ist. Und in diesem Licht betrachtet spricht es nicht gerade für uns, dass wir dieses Ereignis hier in Gethsemane so schlecht einordnen können. Vielleicht etwas theatralisch noch erfassen können, aber auch dann erfassen wir nicht, worum es tatsächlich geht. Das, was wir hier sehen, das hätte eigentlich das Bild sein müssen von Adam und Eva nach ihrer Empörung gegen Gott. Furcht, Tränen und Zittern. Aber was begegnet uns stattdessen? Bei unseren Voreltern Flucht, Ausflüchte, verlogenes Argumentieren, scheinheiliges Gerede. Die Frau, schließlich hast du sie mir ja gegeben. Und Adam und Eva, sie stehen hier nur stellvertretend für uns alle. Und sie zeigen nur, wie oberflächlich und wie flach das Kennen unseres Elends und unserer Sünde ist. Selbst noch in unserem Kokettieren mit der Sünde. Sie wissen doch, der Geist ist willig, aber das Fleisch. Einen Adam gibt es auf dieser Erde, der weiß und der hier erfasst hat, wie es wirklich um uns steht. Das ist der letzte Adam. Das ist Christus, der Sohn Gottes. Und diese Beängstigung unseres Heilandes, dieses auf sein Angesicht fallen, diese innere Zerschmetterung des Herrn, die kann uns ruhig einmal verlegen machen und uns auch ruhig einmal zum Schweigen bringen. Nicht wahr? Niemand verliert gerne sein Gesicht. Wir haben unseren Wert, unsere Sicherheit, unsere Würde. Und wie oft nehmen wir dieses alles, unseren Wert, unsere Würde, auch in das Gebet vor Gott mit. Aber ein Blick auf das Herumkriechen von Christus hier am Boden im Garten Gethsemane, als er unseren Becher zu trinken bekommt, kann uns einmal still machen, kann uns innehalten lassen. Mensch, wer bin ich eigentlich? Bitte achten wir auf noch etwas und überlesen das nicht. Man überliest es so gerne, weil man damit so wenig anfangen kann. Nämlich das, was wir in Vers 37 lesen, Matthäus 26, Vers 37. Da heißt es, er, Jesus, begann oder fing an, betrübt und beängstigt zu werden. Ich weiß nicht, ob wir schon mal über diese Aussage gestolpert sind. Nicht normalerweise fängt man ja nicht an, beängstigt zu werden, sondern man wird von der Angst gleichsam überfallen. Die Angst, sie springt uns an, sie überfällt uns, aber mit Angst haben fängt man nicht an. Jesus aber übernimmt hier die Initiative. Er geht aktiv nach Gethsemane. Er geht gleichsam zum Abgrund und beugt sich über den Abgrund der Sünde. Er bestimmt die Richtung. dann lässt er zuerst 8 Jünger zurück. 3 dürfen noch dichter heran. Dann lässt er auch die 3 Jünger zurück, geht noch einen Steinwurf weiter weg und dann er allein. Und dann betet er. Der Herr, er lässt sich den Kelch aus der Hand des Vaters nicht aufdrängen, sondern er sucht selbst seinen Vater im Gebet. Er selbst blickt in diese grauenhafte, ekelerregende Wirklichkeit des Menschen. Und er selbst nimmt dann den Kelch aus der Hand des Vaters. Er selbst nimmt dann freiwillig das Leid, das Elend, den Kelch des Zornes Gottes auf sich. Er will uns so sehen, wie wir sind. In aller Verdorbenheit, in allem Egoismus, wie schmierig glatt an der Oberfläche und wie verschlagen, wie verdorben und verfault im Innern. Tränen. Tränen, die eigentlich andere hätten weinen müssen vor Gott. Nun werden sie endlich geweint. Angesichts von uns. Das ist der Trost. Das ist die Freude. Unsere Freude. Seines Zerschmettertseins. Jesus, er kritisiert uns nicht. Er weiß um uns. Der Geist ist willig, aber das Fleisch. Und er nimmt den Kelch des Zornes an, in voller Bereitschaft. Wer wagt es, für einen Gottlosen zu sterben? Das wagst du nicht. Aber Gott, er beweist gerade darin seine Liebe, dass Christus es wagte, für uns zu sterben, eben als wir Sünder waren. Und damit darf ich auch für meinen Mangel an Selbsterkenntnis, für meine Oberflächlichkeit, für meinen Zynismus, für mein Grinsen um Vergebung bitten. Mit seinem Zerschmettertsein, das hier in Gethsemane lediglich anfing, tritt er stellvertretend ein. Nimmt stellvertretend all mein Zu-Kurz-Kommen auf sich. Auch mein Zu-Kurz-Kommen übrigens an Erkenntnis über meine Sündhaftigkeit und meinen elenden Zustand. Lasst uns nicht vergessen, sicher heute nicht, die Tränen, den Schweiß, den er, wie wir in Hebräer 5, Vers 7 gelesen haben, den er Gott geopfert hat. Amen.